Der Podcast Mission Mobbing Frei ist eine wundervolle Zusammenarbeit zwischen mir, Angelina Kluth von Keep Focus.
Und mein Name ist Manuela Borzel von Mobbing Frei. Du erhältst hier wichtige Tipps und wirst Interviews hören zu den Themen Mobbing, Bossing, Cybermobbing und Stalking.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbing Frei. Wir haben heute den wunderbaren Yannick Heile im Interview, Deutschlands jüngster zertifizierter Coach. Und er geht genauso wie wir los für eine mobbingfreie Welt. Und daher sind wir unglaublich froh, den Kontakt endlich hergestellt zu haben und ja, dass er sich die Zeit genommen hat, um uns Rede und Antwort zu stehen. Lasst euch begeistern, so wie wir es auch waren, und ich wünsche viel Freude beim Zuhören.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbing frei. Heute haben wir einen ganz großartigen Interviewgast, wo wir ja schon lange darauf hingefiebert haben. Es geht um Yannick Heile. Wir haben ihn ja schon mal mehr oder weniger angekündigt. Yannick, ich weiß nicht, ob du unsere Podcasts gehört hast, aber wir haben in einer Folge tatsächlich dich schon mal erwähnt als eine großartige Unterstützung, was Kinder und Jugendliche im Bereich Mobbing angeht. Erst einmal herzlich willkommen.
Danke, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Yannick ist der jüngste zertifizierte Coach tatsächlich in Deutschland. Und wie schon gesagt, beschäftigt auch er sich mit dem Thema Mobbing, allerdings begrenzt auf Schule. Genau, und so sind wir eigentlich zusammengekommen.
Richtig. Ja, doch, cool. Also ich freue mich echt, hier zu sein. Toll, dass es funktioniert hat. Auch toll, Manuela hat mir schon mal so ganz stolz erzählt in einem Vorgespräch, boah, ich habe die sogar mal erwähnt. große Ehre, ich freue mich, hier zu sein. Einfach einen spannenden Podcast jetzt machen. Ich glaube auch so, die eine oder andere Person wird hier bestimmt ein paar coole Sachen mitbekommen.
Genau, dann möchte ich jetzt noch mal ein bisschen ergänzen, weil unser Kennenlernen schon sehr spannend war. Also ich habe versucht, den Yannick auf LinkedIn ein paar Mal anzuschreiben und das hat irgendwie nie funktioniert. Und dann irgendwann doch mal eine Antwort bekommen zu haben und dann zu hören, dass er hauptsächlich auf TikTok unterwegs ist. Und da sind wir nicht. Also das ging dann irgendwie immer aneinander vorbei. Und TikTok, wird er bestimmt nachher selber noch drauf eingehen, da hast du über 40.000 Follower mittlerweile, gell?
Ja, 45 jetzt, ja.
45.000. Genau, und aufmerksam geworden bin ich auf dich natürlich, weil wir denselben Namen verwenden, Mobbing frei. Und wenn einem das natürlich dann so über den Weg läuft, dann habe ich erst gedacht, noch einer, Mobbing frei, oh Gott, Konkurrenz. Hab mir das dann alles mal so ein bisschen angeschaut und dann hatten wir ja schon mal ein sehr nettes Zoom-Gespräch. Und ich finde es einfach klasse, weil die Grundidee einfach das gleiche ist. Wir haben beide, es ist bei uns beiden ziemlich zum selben Zeitpunkt gewachsen und entstanden. Und bei beiden mit dem Hintergrund eben nicht dieses Anti und Gegen und mit Hass und mit Kampf, sondern dass wir eine mobbingfreie Welt uns irgendwie vorstellen und dass es eigentlich schön wäre, möglichst viele Schulen und Institutionen mobbingfrei zu haben. Und das verbindet uns, glaube ich. Und jetzt gebe ich erstmal ab an dich und erzählst du mal ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit vielleicht.
Ja, toll, also sagst du genau so das richtige Wort. Das war auch bei mir so, ich sag mal so, diese größte Hürde damals, als ich so mit meinen 17 Jahren so schon die ersten Anfänge gemacht habe, da so auf Social Media mich mal zu präsentieren mit so einem Thema eben. Und dann war es auch aber dauernd dieser innerliche Kampf von so, ach, ich will nicht so Anti-Mobbing, nee, so Stopp-Mobbing, so Gegen-Mobbing. So irgendwie war das immer so ein innerlicher Kampf bei mir, weil das ja wie so ein Zwiespalt ist, also wie so dieses Feuer mit Feuer zu bekämpfen zu wollen und nicht so dieses kühle Wasser zu sein, was es dann so nach und nach so ein bisschen erlischt. Und dann bin ich tatsächlich so einfach auf dieses Wort, weil bei mir Freiheit ein ganz, ganz großer Lebenswert ist, habe ich dann so, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, das war einfach so ein Zack-Boom-Moment, der halt aber irgendwie gefühlt so lange gedauert hat. Und das dann dieses Wort so, wow, Mobbing frei, ja, Freiheit von Mobbing zu haben, so, oh mein Gott, so that's it. Ja, dann hat so diese Reise auch irgendwie angefangen und dann habe ich so die ersten Sachen gestartet auf Social Media, habe auf einmal so die Kinder erreicht und das war, was ihr ja auch schon gesagt habt, so, ich habe mich so spezialisiert eben auf diesen Schulbereich, auf diesen Kinder-Jugendbereich, den Kids da einfach so die modernen Sachen mitzugeben, weil ich das Bei mir ist es selber noch nicht so lange her. Ich habe selber sowas wie Mobbing, Cybermobbing erlebt, 10 Jahre lang Schule durch. Und einfach dann das mitzugeben zu können, was mir einfach geholfen hat, damit dann nach über 10 Jahren aus alleinem Kämpfen da ein paar Wege zu finden. Und das zeigen wir heute Familien, Jugendlichen, Kindern, wie sie das einfach im Alltag für sich umsetzen können, auf coole, moderne Art und Weise. Haben wir ein cooles Programm kreiert. Und das mache mittlerweile nicht nur ich alleine, sondern es ist auch noch so ein kleines Team dahinter. Und wir setzen uns einfach täglich dafür ein, dass wir so die Welt ein Stückchen mobbingfrei machen können.
Ja, das ist auch unsere Mission. Das sage ich immer zum Ende des Podcasts, sage ich immer, helft uns bitte alle dabei, ein bisschen mobbingfreier zu machen. Und ich glaube, dass du ein ganz, ganz großer Teil, ganz großen Teil dazu beiträgst, dass es so ist. Weil also diese 45.000 TikTok-Follower kommen ja auch nicht von ungefähr. Richtig. Also du reißt die Leute auch mit. Und das ist ein Thema, was super wichtig ist und was auch immer wichtiger wird in Schulen. Also ich gehe ja auch in Kindergärten und Schulen los. Auch mit dem Thema, das gehe ich das eher präventiv an und mache Resilienztrainings.
Schön.
Nichtsdestotrotz, also das greift ja alles ineinander.
Ja.
Und ich fand das so süß, Manuela sagte Konkurrenz, und ich denke immer, in diesem Bereich gibt es gar keine Konkurrenz.
Nee, finde ich auch. Leute, also das ist auch ruhig. Richtig. Ne?
Also nee. Es muss einfach noch mehr von uns geben, die irgendwie losgehen und eben nicht anti und gegen, sondern eben
richtig.
Die Welt frei machen.
Miteinander. Ich glaube, damit kann man viel mehr kreieren, wenn man miteinander losgeht.
Ja, deswegen sind wir so froh, dass du da bist.
Weil du das vorhin noch mal so schön erklärt hast mit dem Mobbing frei. Also bei uns war das damals auch so. Ich habe mit der Wiebke, die macht mir so die ganzen grafischen Geschichten im Hintergrund, angefangen damals Gedanken zu machen über ein Logo und so. Und es war dann auf einmal da, dass das Mobbing frei sein muss. Und dann war für mich im Bild sogleich die Weltkugel und irgendwie ein freier Vogel, so ein großer Kondor oder sowas. Und das waren so unsere ersten Laufversuche. Das haben wir mittlerweile jetzt alles wieder geändert. Aber so diese Freiheit ist uns eben einfach da ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich habe auf LinkedIn jetzt ein paar Leute erlebt, die sehr weiter dagegen ankämpfen. Also die wirklich mit diesem Anti und Gegen, und die sich langsam selber kaputt machen damit. Also die wirklich ausgebrannt sind mittlerweile, weil du wirst ja selber dieses Hassgefühl nicht los, sondern du kämpfst ja ständig. Und ich glaube, das ist ein riesen Unterschied von deinem eigenen Gefühl her und von dem, wie du das auch in Institutionen und Schulen hereinbringst, ja?
Ja.
Ganz kurz, Yannick, du hattest schon kurz angeschnitten, selber Mobbing-Erfahrung in der Schule. Mhm. Magst du noch mal ein bisschen mehr über dich erzählen, also dich als Person, deine Erfahrung vielleicht auch, die dann von Mobbing zu mobbingfrei eben geführt haben?
Gerne, also so meine Reise hat schon so voll so in der Grundschule angefangen. Man kennt es vielleicht manchmal selber so, man liebt sich einen Tag, dann hasst man sich und dann ist man auf einmal wieder nicht Teil von der Gruppe und am nächsten Tag sind alle wieder beste Freunde. Und so habe ich halt trotzdem schon in der Grundschule so diese Erfahrung machen dürfen, so irgendwie so diese Sachen, die mir zu mir gesagt wurden, so Yannick ist anders. In der dritten Klasse, in der vierten Klasse gab es einen ganz, ganz prägenden Moment, da bin ich in die Mittagsschule gekommen, da stand auf einmal so auf dem Schulhof überall auf dem Boden mit weißer Kreide drauf geschrieben, so Yannick ist anders, Yannick ist komisch, Yannick gehört nicht dazu. Obwohl wir noch mittags alle gemeinsam Fußball gespielt haben. Und dann komme ich in die Nachmittagsschule, bin nach Hause essen gegangen, komme zurück und auf einmal stehen solche Sachen da. Und dann wird so ein kleiner Kerl halt auf einmal damit konfrontiert. So, Gott, ich bin anders. So, oh je. So, ich gehöre nicht dazu. So, warum gehöre ich denn nicht dazu? Die Fehler an mir zu suchen. Was macht das dann natürlich mit so einem Selbstwertgefühl, mit so einem Selbstwertbewusstsein? Geht so ein bisschen in den Keller. Dann kam natürlich weiter für eine Schule, neue Klasse, größere Stufen, mehr Männer, mehr Frauen sollen, Kinder da in so einer Klasse, 30 Schüler, Schülerinnen. Und natürlich dann auch bei den Jungs Menschen, die sich behaupten wollen. Dann da so ein Yannick ist, der einfach so eine kleine blöde Erfahrung gemacht hat in der Grundschule. Ein paar kleine, viele blöde Erfahrungen, der sich dann halt nicht so richtig integrieren kann, weil er sich nicht traut. Weil er nicht auf die Menschen zugeht und versucht, sich zu integrieren. Aber die Leute halt dann merken, so, oh, den Yannick, den können wir verletzen. Und dann die Mobber, oh, geil, die finden es dann richtig toll, wenn sie merken, oh, der Yannick, ja, seine Gefühle wieder verletzt. Dann hat das so diesen Lauf genommen. Da hatte ich Klassenwechsel in der 7. Klasse. In der 9. Klasse habe ich dann komplett die Schule gewechselt. Und dann, ja, bis halt zu dem Moment, wo ich auf der Abschlussbühne stand, so mein Zeugnis bekommen habe, so ganz stolz auf die Bühne war, da so meinen Klassenlehrer umarmt habe, so ich gucke nach rechts, so meine Eltern so richtig stolz, so die jubeln wie, so, also wir haben gefühlt wie so Fahnen an der Hand, so ja, Yannick, ui, dann gucke ich nach links rüber und dann sind da immer noch so Schüler, ja, die auf mich zeigen, die mich auslachen, komisch auf mich reden, Grimassen irgendwie machen, Ja, und ich dann doch irgendwie so mit so einem senkenden, bedauernden Kopf so diese Bühne halt trotzdem verlasse. Und dann war es aber für mich so ein ganz, ganz großer Punkt. Ausbildung hat angefangen, was ich nicht wusste, dass man in der Ausbildung auch in die Schule gehen muss. Habe ich nach 3 Monaten die Ausbildung abgebrochen. Dann bin ich echt mal erstmal auf so eine Reise gegangen zu mir selber. Gerade dann im Alter von 16, von Anfang 17 Jahren, gerade frische 17, so auf diese Reise gegangen. So, ich hatte Menschenangst. Und dann habe ich mich ein halbes Jahr gefühlt daheim eingesperrt. Und dann war das, ja, wie so diese Reise zu mir selber, zu gucken, so, wer ist denn dieser Yannick überhaupt? Und ich hatte da halt das Privileg, dass mich da meine Eltern halt super supportet haben. So, die haben mich immer überall hingeschickt. Also auch in den 10 Jahren Mobbing, Therapeuten, Psychologen, Diakonie, katholische Kirche, Seelsorger. Also wirklich, ja, alles Mögliche probiert, was es irgendwie hier auf dem Markt gab. Online gab es damals noch nichts. So, und nichts hat halt irgendwie funktioniert. Dann war es halt auch wieder so eine Möglichkeit, nee, was können wir dem Kerl halt einfach mitgeben? Was können wir da einfach machen? Mich wieder irgendwo hingeschickt und hatte dann für mich einfach im Verlauf halt dieser ganzen Jahre und weil ich dann halt mal Zeit für mich hatte, weil ich dann halt nichts gemacht habe, Ausbildung abgebrochen, keine Schule gerade, so ich mache nichts, so ich war über ein halbes Jahr lang daheim eingesperrt, mich dann so mit so Themen beschäftigt, wie halt Ängste loswerden, so ein Selbstbewusstsein aufbauen, was bedeutet überhaupt wirklich wahres Selbstbewusstsein, was mir die Frage zu beantworten, warum bin ich vielleicht hier auf dieser Welt? Was ist so meine Aufgabe? Was kann ich vielleicht hier hinterlassen? Und ja, manch einer wird sich denken, boah, mit 17 Jahren denkt er sich sowas. Ja, dieses Denken kam nicht von irgendwoher, sondern haben meine Eltern mir so mitgegeben. Und irgendwann hat es halt so Klick gemacht und ich habe halt mal gewisse Dinge, die andere Menschen zu mir gesagt haben, habe ich mal so angelassen, mal so dieses Feedback oder was sie zu mir gesagt haben, mal so angenommen. Dann ging ich aber halt auch diesen Weg halt doch wieder auf eine gewisse Art und Weise alleine. Also ich habe echt ein paar crazy Dinge gemacht, um meine Ängste loszubekommen, um meine Menschenangst dann loszubekommen, weil das war dann bei mir eine ganz, ganz große Auswirkung vom Mobbing. Daheim eingesperrt, nicht mehr rausgegangen, keine Freunde gehabt, keine Menschen kennengelernt. Da habe ich ein paar echt verrückte Sachen gemacht, um dann halt zu dem Dude hier zu werden, der jetzt heute hier spricht. Das war so die Kurzfassung.
Okay. Gab es einen Moment, in dem du gedacht hast, okay, das muss ich mit anderen teilen? Also das ist etwas, klar, die Selbsterfahrung, die ist, also ich finde auch mit 17 super krass. Ich habe locker mal fast 20 Jahre länger gebraucht, um diese Selbsterfahrung zu machen. Nicht ganz, ja, aber so ungefähr. Irre, dass du in diesem Alter schon dieses Bedürfnis hattest, mal zu gucken, wer bin ich? Und vor allem also diese Lebenssinnaufgabe, ne, die stellt man sich eigentlich nicht mit 17. Also klar, bei deinem Elternhaus ist das vielleicht einfach noch mal was anderes, weil einfach anderer Input da war.
Klar.
Genau. Aber wann hast du dir gedacht, so das, was ich erlebt habe, das muss ich anderen mitteilen? Das ist mein Lebenssinn.
Das war dann Anfang 17, das war 2016. Und dann im darauffolgenden Sommer habe ich dann das erste YouTube-Video dazu gedreht. Und das hieß Mein Kampf gegen Neider. Das ist halt immer noch online. Da habe ich so eine tolle Scheitelfrisur so rüber. und da war ich in Köln gerade, habe da einen guten Freund, den ich durchs Internet kennengelernt habe, getroffen, der so Kameramann ist, auch heute Kameramann ist, so für große YouTuber. Und habe mit ihm dann da so getroffen. Wir haben uns gesehen, wir haben ein Video gedreht und habe ihm gesagt, so, ich möchte jetzt diese Message, so das, was ich erlebt habe, möchte ich jetzt rausgeben. Und früher haben mich die Leute im Internet dann gehatet, auf Instagram blöde Kommentare geschrieben und genau diesen Leuten will ich jetzt zeigen, so guck mal, ich bin hier und ich zeige mich jetzt mal so richtig verletzlich. Um den Leuten einfach nur zu sagen, egal was ihr jetzt macht, so ich stehe da drüber, weil mir diese Message so unfassbar wichtig ist, was ich einfach erlebt habe, das mitzugeben und aber auch zu zeigen, so dieser Kampf gegen die Neider, wie ich dieses Video genannt habe. Dann war das so, ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Ob es 3, 4 Minuten. Und dann gerade eben habe ich gedacht, oder geht das doch 11 Minuten? Aber ich glaube, das ist ein sehr kurzes Video. Und damit war dann so dieser Startschuss irgendwie da. Dann habe ich auf einmal gemerkt, so wow, den Weg, den ich gegangen bin, so das wäre ja jetzt mega ja selbsteinnahmend im Sinne von, wäre jetzt blöd, wenn ich das nicht mitgeben würde. So, das wäre ja voll assi irgendwie von mir. Jetzt habe ich so diesen Weg daraus geschafft und jetzt bin ich aber so in meinem Ego, nö, jetzt zeige ich es aber nicht anderen Menschen, ruhe mich so darauf auf. Und dann war mir das wirklich wichtig, da die Hilfe zu geben, die ich halt leider nicht hatte. Ja. Und dann ein paar coole Möglichkeiten zu zeigen, bei Dingen, die in 10 Jahren bei mir funktioniert haben und die dann in diesem halben Jahr vor allen Dingen bei mir funktioniert haben.
Ja. Ja, und also, genau, und wenn man, also wenn man das mal so in zwei Waagschalen wirft, einmal die 10 Jahre Mobbing und dann ein halbes Jahr, und dann war irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt einfach da. Das finde ich auch so irre, ne? Also wenn ich eben Coachings gebe und nach diesen 10 Wochen sind die Kinder wirklich verändert und man denkt, egal was die vorher so die Jahre lang erlebt haben, es reichen irgendwie, weißt, ein paar Impulse an der richtigen Stelle und dann kommen die eben wieder da so raus und sind selbstbewusster.
Ja, das ist halt dann auf Dauer. Also klar, dann, weil dann geht es ja darum, dann klar, also man hat so diese Erkenntnis und dann man hat auf einmal so diesen ersten Erfolg und dann geht es darum, dann vielleicht auch den Menschen zu verzeihen. Das war mein größter Punkt. Dann, wenn ich es geschafft habe, Selbstbewusstsein aufzubauen, dann aber hinzugehen und mit dieser Vergangenheit abschließen zu können und dann auf diesen Punkt zu kommen, ich verzeihe meinen Mobbern.
Ich verzeihe
diesen Menschen. Ja, total.
Hast du es geschafft? Ganz ehrlich?
Ganz ehrlich. Also kann ich heute voller Stolz sagen, dass ich das, wann war das? Also ich glaube auch schon dann im Alter von 18, dass ich da dann gerade sagen konnte, jetzt habe ich Frieden damit. Jetzt habe ich Frieden damit, weil ich natürlich auch immer so oft an meine Geschichte erzählt habe und immer wieder kam ich dann natürlich auch in Tränen und dann merkt man so, boah, da ist einfach eine Verletzlichkeit da. Und auch heute kommen manchmal immer noch Tränen, wenn wir in unserem Coaching sind und dann ist da so ein 10-jähriger Felix, der da von seinen Geschichten erzählt. So, dann kommen allen Teilnehmern da dann die Tränen. Aber weil man einfach dann diesen Schmerz fühlt und ich diesen Schmerz fühle, aber genauso auch weiß, boah, und jetzt schaffen wir es daraus, ey. Ja. Und das ist, glaube ich, dann so wertvoll auch für so Kiddies.
Ja, auch das Mitgefühl, ne? Ich hatte schon mal gesagt, so der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid ist halt da auch.
Ja. Da hast du jetzt nochmal was sehr Schönes angesprochen. Das ist bei uns immer das Erste, wenn Betroffene kommen. Das können die in dem Moment immer noch nicht sehen, aber das ist mit mein erster Satz, dass ich sage, Heilung fängt dann an, wenn ihr in der Lage seid, vergeben zu können. Mhm. Und erst wenn du zurückgucken kannst und es wallt dieses Gefühl nicht mehr auf in dir, dass du aus der Metaebene wirklich zurückgucken kannst und dann auch irgendwann einen Sinn da drin sehen kannst und sagst, für irgendwas muss es ja gut gewesen sein. Und bei mir ist es ja auch aus eigenem Erleben entstanden. Ich glaube, das Thema nimmt man sich nicht einfach, weil man mal darüber gelesen hat.
Ja.
Und es ist dann ein Prozess, das zu verarbeiten, aber wenn man da durch ist, mein Therapeut hat damals immer gesagt, also wer so da rauskommt wie Sie, und das schaffen die wenigsten, der muss das zu seinem Thema machen. Und dann war der Hebel gelegt damit, ja. Mhm. Ich glaube, das stärkt ja dann auch. Also ich glaube, wer das selber erlebt hat, der kann ganz, ganz anders helfen, weil er es nachempfinden kann, wie die Leute kommen. Aber du weißt auch Wege daraus und du weißt auch, dass es möglich ist, sehr selbstbewusst und mit einem Glücklichsein wieder durchs Leben zu gehen, ja. Und daher ausbreiten.
Ja,
wenn jetzt Eltern zuhören, Janik, von dir, also was kannst du diesen Eltern anbieten? Mhm. Wenn die jetzt also jemanden haben, also ein Kind haben, das in der Schule gemobbt wird.
Also was sie jetzt so, ich sag mal, für sich daheim vielleicht schon mal umsetzen können. Mhm. Ist natürlich schwierig mitzugeben, weil jede Mobbing-Situation irgendwie auf eine gewisse Art und Weise anders ist. Aber diese Gefühle sind oft immer gleich. Das ist immer das total Spannende. Also jeder ist anders natürlich, jeder hat eine andere Situation, die er gerade durchlebt. Aber doch sind diese Gefühle, die da immer wieder vorkommen, so diese ähnlichen, so dieses Gefühl, ich fühle mich gerade ausgegrenzt. Dieses Gefühl, oh, ich werde irgendwie nicht von den Menschen meiner Klasse so akzeptiert, wie ich bin. Dieses Gefühl einfach halt, ja, nicht wirklich ein Teil vielleicht davon zu sein. Dieses Gefühl, auch morgens vielleicht anders in die Schule zu gehen. Mit einer Angst in die Schule zu gehen, mit Bauchschmerzen in die Schule zu gehen, Kopfschmerzen, die auf einmal kommen. Und ich glaube, was man da, also ich versuche da dann immer so einen überbegrifflichen Tipp wirklich mitzugeben. Ich weiß, für mich war das Wertvollste und das fängt schon bei total einfachen Dingen an, wo man manchmal denkt, echt, und das macht den Unterschied? So, ja! Was meine Eltern irgendwann angefangen haben zu machen, wir hatten so einen Spiegelstift, haben sie sich mal gekauft und da kann man dann auch so ein Fenster schreiben oder auf dem Spiegel draufschreiben und man kann es auch dann einfach auch zum Beispiel da abwischen. Dann haben die auf diesen Spiegel geschrieben und das war dann, neben meinem Kinderzimmer war direkt so das Bad und bin ich dann natürlich jeden Morgen reingegangen, immer wenn ich aufs Klo gehen musste. Dann haben die auf diesen Spiegel draufgeschrieben, du bist wertvoll und du bist gut, so wie du bist. Und dann so ein Janik, der dann jeden Morgen da reingeht mit einem Selbstwertgefühl, was minus 100% ist, wo man erstmal bis 0 kommen müsste, das wäre für mich schon geil gewesen, jeden Tag zu lesen, beim Zähneputzen, oh, ich bin gut, so wie ich bin wertvoll. Am Anfang ist es komplett komisch, komplett weird. Aber irgendwann wird es komplett normal, nach mal einem Monat oder so, wenn man sich da jemanden reinstellt und so Zähne putzt, ah ja, ich bin wertvoll, cool. Ah ja, ich bin gut, so wie ich bin, ja, finde ich super. Und das waren dann so Sachen, die dann langfristig total den Unterschied gemacht haben, wenn man da mal so 90 Tage lang jeden Tag mal solche Sätze liest, die man dann, deswegen so ein wichtiger Punkt, ja selber zu sich sagt, wenn man sich ja noch dabei anschaut. Dann immer noch so, ich sag's so schön, so, das habe ich jetzt auch in unserem Familienseminar gesagt, so die Zähne zum Trocknen raushalten lassen. Und dann vielleicht auch vorher dann zu stehen und dann mit so einem Grinsen. Jetzt erreichen mich heute Nachrichten von Eltern nach unserem Seminar, die schreien so, Janik, sag mal hier, jeden Morgen, wir haben uns einen Spiegelstift besorgt und jeden Morgen gehe ich mit meinem Kind in das Bad rein, dann tun wir die Zähne zum Trocknen raushängen lassen und dann sagen wir, oh, ich bin gut, so ich bin wertvoll. Und was gibt es dann einem schon? Was gibt es einer Mama, was gibt es einem Kind, wenn die dann gemeinsam vielleicht da drin stehen? So, hey, geil, High Five, komm, du schaffst es heute. Ja, ich schaff es heute. Und dann gehen die mal schon mal los dafür. Und dann fühlen die sich einfach gut und dann sind morgens diese Bauchschmerzen einfach schon mal nicht mehr da. Und dann hat man seinen Kopf, seine Gedanken, gerade als Kind, als Jugendlicher, wo ganz, ganz anders. Deswegen, was ich da als Eltern mitgeben kann, mal vielleicht solche verrückten Sachen auszuprobieren. Und zu merken, wow, guck mal, so auf spielerische Art und Weise kann das Kind selber zu sich dann sagen, ich bin wertvoll. Und Mama muss es nicht dauernd sagen und das Kind braucht dadurch nicht dauernd die Bestätigung von anderen Menschen, dass es gut so ist, wie es ist, sondern nämlich dann selber erkennt, wow, ich kann mir das selber sagen. Ich empfinde mich wirklich so. Und das macht dann natürlich auch langfristig total viel aus mit den Meinungen anderer Menschen. Sich auf andere verlassen zu müssen, oh, wenn die sagen, dass ich gut aussehe, dann sehe ich gut aus.
Großartig. Mein Gänsehautbarometer ging schon wieder hoch. Es war so schön. Es hat mich richtig berührt. Total toll.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Hobbys kommen. Also oftmals findet man das ja in Schulen, dass Kinder ausgegrenzt werden, weil die ein außergewöhnliches Hobby haben. Also ich bringe mal als Beispiel, die ganze Klasse ist Fußballspieler bei den Jungs und einer spielt Klavier. Der hat halt schon verloren. Ne? Und du hast so ein schönes Beispiel gebracht, weil du ja eine Zeit lang so zum Ausgleich für die Schule, was da alles passiert ist, hast du ja angefangen, Videos zu machen.
Richtig. Magst
du die Geschichte nochmal erzählen? Die fand ich
total gerne. Das ist eine super tolle Geschichte. Man muss sich vorstellen, so ein 14-jähriger Yannick, Mobbing, und mein einziger Ausweg war nach der Schule, das hier. Mich da rein zu beamen, in YouTube rein zu beamen. So Vorbilder anzugucken, wie sie mit ihren Longboards am Kölner Rhein entlang fahren, so diese ganze Gruppe da ist, ihre Vlog-Kamera haben. Und ich war so immer, oh mein Gott, ich will auch mal so sein. Ich hatte so das erste Mal in meinem Leben, wo ich so wirklich sagen konnte, wow, so einer, ja, das ist so mein Vorbild, ich will auch ein Longboard. Und dann habe ich auch mal ein Longboard gekauft. Und dann war so dieser größte Traum immer so, oder ich sag mal so, mein sicherer Hafen. Das war mein Handy, das war YouTube, das war diese Online-Welt, wo ich mich hineingebeamt habe, wo ich mal das Gefühl hatte, hey, da kann ich einen Kommentar schreiben und dann kommt auf einmal ein Kommentar, ja, Janik, hey, finde ich genauso wie du, voll tolles Video von denen gemacht, die da entlangfahren. Und dann war so irgendwann dieser Punkt auch in meinem Leben, wo ich dann mit 15 gesagt habe, boah, ich glaube, ich will das mal selber ausprobieren, wie so eine Art neues Hobby für mich entdeckt. Und dann habe ich eine Kamera geschenkt bekommen, dann habe ich das erstmal so Sachen gemacht, wie mit Photoshop arbeiten mit 15, so Videos schneiden, die total grottenschlecht waren. Aber ich hatte so unfassbar viel Spaß, weil es meine eigene Welt war, weil es so voll mein Ding war. Also habe ich mich wohlgefühlt, da dachte ich mal wieder, boah, das ist echt vielleicht ein Ding, eine Stärke von mir. So, ich wusste so, boah, das macht mir Spaß. Und nach der Schule, war bis abends in meinem Zimmer und habe da Videos gemacht, geschnitten, stand selber auch vor der Kamera, bin dann auch Longboard gefahren, bei uns am Bodensee. Ja, und dann hätte ich nie denken können, dass wegen so dann eine Mobbing-Sache schlimmer hätte werden können, aufgrund von so einem Hobby. Naja, und dann eines Morgens, ich gehe in die Klasse, mache so diesen Türgriff runter. Das war für mich immer das Schlimmste, weil ich immer nie wusste, okay, gucken die mich dann alle wieder an. Ah ja, und ich gehe in diese Klasse rein. Ganz langsam, zieh die Tür auf, machst du diesen ersten Schritt rein. Ja, dann sind da so 30 Schüler und Schülerinnen, sitzen auf den Tischen, Stühlen, manche stehen auch, so diese ganzen Grüppchen, die sich ja bilden, so, da ist dann die Mädelsgruppe, die Jungsgruppe, so, da die anderen, da noch die anderen. Die haben alle ihre Handys in der Hand. Schauen sich meine Videos an, auf kompletter Lautstärke. Und ich komme rein und werde betröselt von meiner eigenen Stimme, und von Menschen, die mich dann auf einmal wahrnehmen. 30 Leute, die wie aus dem Nichts auf einmal zu mir herschauen, auf mich drauf zeigen und alle anfangen zu lachen. so ein 15-jähriger pubertierender Yannick, der dann in diesem Türrahmen steht und auch gerade irgendwie diese Welt einfach nicht mehr versteht. Und das war dann so eine Situation von, ja, renne ich jetzt weg, falle ich einfach zusammen, gehe ich rein. Ich weiß nicht warum, ich bin da einfach reingegangen, mit so einem schweren Schulranzen, so den Kopf einfach auf dem Boden. Dann war ich so 10 Minuten saß ich dann nur so da auf meinem Tisch und dann die ganze Zeit von rechts irgendwelche Stimmen, Papierknöllen an den Kopf geschmissen. Von links in meinem Ohr habe ich gehört, ah, Janneke, du bist jetzt YouTuber und so. Und das Schlimmste war dann so diese 10 Minuten, bis der Lehrer kam. Das hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Ja, und dann gingen die Pausen los. Dann kamen die anderen Klassen auf einmal auf mich zu. Dann war das nicht nur ein Mobbing, was in einer Klasse war, sondern war die Pause da, im Sportunterricht, alle, die da waren, die anderen Klassen, die von außen da gesehen haben. Und irgendwann war dieser ganze Yannick, der gemobbt wird, in einer ganzen Schule bekannt. Und die Schule war riesig, ist riesig. Da gab es eine Werkreal, eine Real- und eine Gymnasiumschule. Von der 5. bis zur 10. Klasse, jeweils immer mit 4 bis 5 Klassen, also ein paar viele Schüler und Schülerinnen. Naja, und dann so ein 15-jähriger pubertierender Kerl, der auf einmal denkt, geil, hast mal wieder gut gemacht, Yannick. Mal wieder anderen irgendwas zum Lachen gebracht. Und dann habe ich dann natürlich auch ganz schnell so mein größtes Hobby, so meinen größten Hafen aufgegeben, nur um den anderen das recht zu machen. Dass das Mobbing dann nicht noch schlimmer wird. Weil dann hat Cybermobbing angefangen, Hassvideos wurden gedreht, in der Schule rumgeschickt. Dann hatte ich nicht mal mehr hier mich sicher gefühlt. Ja, sorry Manuela, ich habe dich gerade zweimal so ein bisschen unterbrochen.
Was würdest du anderen Kindern dann empfehlen? Also wenn einer wirklich aufgrund seines Hobbys gemobbt wird, soll er das wirklich aufgeben?
Boah, also ich denke mir so im Nachhinein, denke ich mir so, hätte ich das doch nur weitergemacht. So, wer weiß, was passiert wäre. Aber klar, also wer weiß, was dann wieder passiert wäre. Jetzt im Nachhinein, ja, zum Glück habe ich aufgehört, weil schon wer weiß, ob dieser Weg so gekommen wäre, wie er gekommen ist. So weiß man ja jetzt nie, hätte so ein Schmetterlingseffekt sein können. Aber also ich weiß so, das Ding war ja nicht so im Sinne von dieses Hobby, sondern das Ding war, ich habe es aufgegeben, nur um das anderen recht zu machen. Und das ist ja dieser Punkt, der so eigentlich fatal ist. Ich habe meine größte Leidenschaft aufgegeben, nur wegen so Menschen, die meinten, mir deswegen mein Leben noch mehr zur Hölle machen zu müssen. Was würde jetzt aber passieren, wäre da so ein selbstbewusster Yannick vielleicht gewesen, der vielleicht ein komplett anderes Hobby eben hat, der da so diese Videos hat, der vielleicht auch ein paar coole Skills hat, mit so ein paar blöden Kommentaren umzugehen. Was wäre passiert mit dem Yannick, der da Selbstvertrauen hat und der dazu stehen würde? Der wäre dann in diese Klasse reingegangen und hätte, keine Ahnung, vielleicht irgendwas gesagt im Sinne von so, ja, so fällt mir jetzt spontan nichts ein, was ich darauf hier zu sagen kann, aber im Sinne von einfach nur dieser Punkt, dass ich da dann Gestand hätte und zu mir stehe.
Hättest du anbieten können, ihnen zu helfen, wenn sie auch mal sowas machen wollen.
Klaro, also irgendwann wurden Sachen erfolgreich oder wo ich dann mit solchen Dingen angefangen habe und dann kamen auch wieder so alte Leute auf mich zu oder wenn sie mich dann auf einmal in meinem alten Dorf wiedersehen, sagen auf einmal alle, hi Yannick und lachen. Also jetzt dann so diese TikTok-Zahlen sehen und dann immer sagen, ah ja, guck mal, du hast ja da schon mal jetzt angefangen, so klar hat das dann funktioniert.
Plötzlich.
Ja, plötzlich, ja.
Witzig. Ja,
deswegen, ich glaube, was man da mitgeben würde, ist nicht dieses Hobby wirklich in diesen Vordergrund zu stellen, sondern da sein eigenes Empfinden. Ist es mir wert, dieses Hobby aufzugeben für die anderen Menschen?
Ja, und das ist ja mehr als ein Hobby auch. Also,
war eine Welt für mich, ist eine Welt für mich.
Und das sind ja oftmals so Sachen, also ich mache ja jetzt mehr mit Erwachsenen und dann geht es ja auch immer darum, was brennt noch innerlich? Also wo könnte vielleicht auch nochmal ein neuer Weg hingehen, wenn ich gerade irgendwo Mobbing erlebt habe? Und es ist ja immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen in der Kindheit schon aufhören, irgendwas zu tun, obwohl sie dafür Feuer und Flamme sind.
Ja.
Weil die Eltern, weil die Mitschüler sagen, das kannst du nicht. Ja, richtig, du kannst weder malen, du kannst nicht auf die Bühne, du kannst nicht singen, du kannst nicht Theater spielen. Und dann wird sowas weggelegt. Und viele kommen dann irgendwann im Alter wieder drauf, dass das eigentlich mal ein Riesenhobby war oder eine Leidenschaft und fangen es dann vielleicht auch nochmal an. Da ermutige ich dann immer die Leute, Mensch, wenn das mal euer Ding war, dann nutzt das doch wieder, ja, und macht das doch zum Ausgleich heute. Und echt schlimm, wie viele es wirklich wegen der äußeren Umstände dann aufgeben irgendwann.
Richtig.
Ja, also die Einflüsse von außen beginnen ja auch schon total früh. Ne? Also im Kindergarten ist es ja schon so, dass da geprägt wird. Also mein Sohn hat jetzt gerade sein letztes Kindergartenjahr beendet und er hat zum Beispiel mit 3,5, 4 aufgehört, sich die Fingernägel zu lackieren, weil dann eine Erzieherin zum Beispiel gesagt hat, oh, was ist das denn, du bist doch kein Mädchen. Und das war für ihn, ja, also er hat eben sehr lange Haare und da muss man, ist eh mal schon auch. Ja, ich hab ihm mal gleich dein Foto gezeigt und gesagt, guck mal, der macht auch einen Zopf. Ja, also der hat so ähnliche Haare wie ich, nur halt dann noch ein Blond und noch ein bisschen mehr.
Cool.
Genau, und da ist er eh mal schon so ein bisschen Thema und da ist er total sensibel. Ne? Und ich merke das, wie gesagt, schon im Kindergarten und ich weiß das auch von anderen Müttern, dass es da oft Sachen gibt, die Kinder schon ansprechen und damit andere Kinder verletzen, obwohl sie das ja gar nicht so meinen. Also ne, man sagt ja immer, Kindermund tut Wahrheit kund. Die nehmen einfach etwas wahr und dann äußern die das ohne Filter.
Richtig. Und
klar, im jugendlichen Alter ist es nicht mehr so. Da ist definitiv auch eine Absicht vorhanden. Deswegen nennt man das im Kindergarten auch nicht Mobbing, im Jugendalter aber schon.
Ja.
Aber so generell, ne, also diese ganze äußere, dieses ganze äußere Einwirken, da muss man schon echt gegenstehen können. Also deswegen, egal was für ein Standing man hat, aber gerade so im Jugendalter, wo sich alles ändert. Und wenn man dann plötzlich etwas außergewöhnlicher ist, also wie du sagtest, anders.
Anderes, ne? Hobby hat.
Ja, genau. Also bei meinem Sohn war es dann Voltigieren, also es ist so Touren auf dem Pferd. Das ist auch eher was für Mädchen. Ne? So, also es ist immer so ein bisschen. Also ich sage immer, geh mal zu H&M und versuch mal, nicht gegenderte Babykleidung zu kaufen. So, ne? Also das ist ja immer auch so mein Thema. Genau, aber worauf ich hinaus wollte, es ist so schwierig. Es ist so schwierig, als Jugendlicher, na, als Kind eben da so trotzdem gegenzustehen und dieses Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, ja, so what, ich mache das jetzt trotzdem.
Ja.
Das ist nicht so einfach.
Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht einfach. Also ich glaube, von einfach ist ja, gerade wenn man in so einer Situation ist, glaube niemals die Rede. Das ist unfassbar schwierig, da zu stehen. Und das braucht natürlich also Selbstbewusstsein, wenn man das jetzt ja mal hernimmt, was ja dann für solche Sachen sorgt, wenn man Selbstbewusstsein hat, dass man dann zum Beispiel seine Meinung sagen kann, dass man zu sich steht, dass man merkt, okay, nur weil das andere gerade blöd finden, finde ich es nicht selber blöd. Das ist ja wie dieser Selbstbewusstsein, ist ja auch nur so, sich selbstbewusst zu sein, was man gut kann. Und jetzt mal, wenn man mal so einen Fußballspieler hernimmt, der hat irgendwann auch mal als Baby oder als kleines Kind angefangen, war der beim ersten Mal, wo er beim Training war, gut? Nee, der hat das so über Jahre gemacht, so 1, 2, 3 Jahre, 10 Jahre und irgendwann war er vielleicht der Profi darin und kann Fußball spielen, weiß von sich selber, er kann Fußball spielen. Also sagt es ja auch im Prinzip, Selbstbewusstsein bedeutet ja nichts anderes, wie eine Sache zu lernen, die immer wieder zu tun und darin besser zu werden. Und irgendwann weiß man, oh, ich habe eine Stärke. Genauso wie ich angefangen habe, meine Videos zu drehen, wo ich in meinem ersten Video im Stuhl saß und mich dauernd so gedreht habe und alles nur gewackelt hat, wie jetzt, wenn ich heute Videos drehe, meine Kamera aufstelle, 2 Lichtboxen auf mich gerichtet habe und weiß, wie ich mich zu verhalten habe vor der Kamera. Und das, so gut konnte ich nur werden, weil ich irgendwann mal angefangen habe. Heute weiß ich, ich kann geile Videos drehen und sogar auch schneiden, weil ich das immer und immer wieder gemacht habe.
Ja, genau.
Und dann kommt halt so eine Stärke und so ein Selbstbewusstsein, weil man eine Sache immer und immer wieder macht.
Und was dazu total klasse passt, das hätte ich jetzt gerne von dir auch nochmal gehört.
Gerne.
Ja, mittlerweile wieder an deiner alten Schule und machst da was, ja. Was für ein Gefühl ist das dann für dich?
Wahnsinn. Also was ein Gefühl, als ich, wann war das jetzt? Vor 2 Wochen? Als ich dann auch damit meine alte Deutschlehrerin, die jetzt Rektorin ist, auch wieder geschrieben hat, weil sie einfach die Sachen gesehen hat, weil ich auch hier bei uns so in der Gegend einfach so in der Zeitung und so vertreten bin dann war es so ein Thema so, Janik, komm doch mal vorbei und hier mal so, engagier doch mal hier ein Treffen mit unserer Schulsozialarbeiterin, vielleicht kannst du ja bei unserer Projektwoche mal dabei sein. Das war so, wow, okay, spannend. Und es war total faszinierend, weil am Abend, weil ich habe mich dann morgens natürlich um 8 Uhr dort getroffen, so ich habe halt gemerkt, wie auch da halt mein Kopf wieder komplett verrückt gespielt hat, diese Schule hinzugehen. Ich habe auf einmal gemerkt, so mein Kopf, der dann anfängt, und auch so ein Janik ist nicht perfekt. So, und darum geht es ja gar nicht. Aber einfach so wieder wahrzunehmen, was da für Gedanken hochkommen. Das war total faszinierend. Also ich liebe es ja, mich mittlerweile immer von so einer Vogelperspektive anzugucken. Das finde ich total geil. Oder, also total echt super. Dann merke ich da, wie dieser Janik hockt und denke mir so, ja, Janik, jetzt machst du jetzt so ein bisschen in die Hosen, am Morgen in diese Schule zu gehen. Hä? So, weil in meinem Kopf echt da war, so, hey, da warten da Leute oder so auf mich. Und dann musste mir erstmal in meinem Kopf klar werden, so, Alter, Janik, so, das sind Menschen, die kennen dich alle nicht. Da gibt es diese Menschen gar nicht mehr. Aber es war einfach nur spannend, mal kurz 2 Sekunden diesen Gedanken zu haben, oh, was ist, wenn ich da wieder diese Menschen treffe? Nichts! Und das war dann so geil so wahrzunehmen. Und dann habe ich mich so unfassbar gefreut. Ich bin in diese Schule reinstolziert, nach über Jahren, wo ich da zuletzt rausgegangen bin, wo mich Kinder gemobbt haben, die ganze Schule gemobbt haben. Und ich gehe da rein in diese Klasse mit einem Selbstbewusstsein, mit einer aufrechten Haltung. Ich bin da gefühlt, ey, ich bin da echt ohne Spaß so durchgeschlendert, weil ich mich so toll gefühlt habe. Und hinter dieser Schulsozialarbeiterin so vor mir so, ich habe schon fast einen High Five gegeben, der muss ich voll aufpassen. So, ey, was geht ab? Und dann so richtig so, oh, ja, hi, ich bin Yannick. Das war toll, so eine Hammer-Erfahrung, da zu sein und jetzt dann auch wirklich in der Projektwoche dann das Thema Cybermobbing und Mobbing leiten zu dürfen. Das ist jetzt für mich eine große Ehre, wo alles angefangen hat in meiner Schule.
Genau, ich wollte gerade sagen, und so schließt sich der Kreis, Yannick. Das
ist total Wahnsinn, ja.
Yannick, ein wundervoller junger Mensch mit dem Herzen am rechten Fleck und einer Geschichte, die, also wo es echt keine zweite von gibt, kann ich so einfach sagen und so stehen lassen. Ich freue mich sehr, dass du so eine Bereicherung für unseren Podcast bist und dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen, vielen Dank für dein Sein und für dein Tun, Yannick. Und bitte, bitte mach das weiter und lass dich bloß von nichts und niemandem unterkriegen. Du bist einfach großartig, wie du es so schön sagst, großartig, genauso wie du bist.
Super, hey, vielen Dank, war mir eine unfassbar große Freude, hat Spaß gemacht, auch mega spannend, wie schnell diese Zeit vorbeigeht, das fand ich immer total faszinierend, aber ja, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall was mitgeben konnte und sei es nur, wenn eine Person oder eine Mama vielleicht mitnimmt, oh komm, ich besorge mir vielleicht mal so einen Spiegel.
Ja. Ja, also ich habe das für mich mitgenommen, also mich hast du damit auf jeden Fall schon.
Ja, sehr gut.
Ich finde das so großartig, das merke ich mir auch auf jeden Fall, sobald mein Sohn lesen kann. Ich habe den Stift schon da. Ich werde es einfach draufschreiben. Das ist
wundervoll. Ja,
toll. Ja, wenn ihr mögt, dann hört ihr uns nächste Woche wieder. Ich hoffe auch, es hat euch sehr gut gefallen. Ihr konntet was mitnehmen und alle wichtigen Daten zu Yannick, wie ihr ihn erreichen könnt, findet ihr natürlich wie immer unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Das war's wieder mal mit einer Folgemission Mobbingfrei. Mit dem wunderbaren Yannick Heile, der uns seine Geschichte erzählt hat und ja, uns auch einen Tipp geliefert hat, der mich sehr berührt hat. Und tatsächlich werde ich es umsetzen mit meinem Sohn und ich hoffe, ihr tut das auch für eure Kinder. Denn ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wertvoll, dass wir unseren Kindern mit derartigen inneren Glaubenssätzen ausstatten. Wenn du von Mobbing betroffen bist oder aber jemanden kennst, der von Mobbing betroffen ist, dann wende dich gerne an uns. Du findest unsere Internetseiten in den Shownotes. Du findest Manuela auch auf Instagram unter Manuela Borzel oder aber auch Mission Mobbing frei. Und auf LinkedIn sind wir beide unter unseren Namen vertreten. Also vernetze dich gerne mit uns. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass es uns gerne wissen durch einen Kommentar oder aber auch eine Bewertung auf iTunes und teile diese Folge gerne mit deinen Liebsten und hilf uns dabei, die Mission in die Welt zu tragen. Eine kleine Ankündigung, es wird nächste Woche noch eine Folge geben und danach sind Manuela und ich 4 Wochen im Urlaub, also am 1.8. kommt noch eine Folge raus und danach erst wieder im September am 5. Ich hoffe, wir hören uns aber nächste Woche wieder und wünsche euch alles Gute. Bis dahin, liebe Grüße. Tschüss.